das mittelalterliche Kastell von Paphos. Das Kastell von Neu-Paphos, das sich am Westende des Hafens befindet, wurde ursprünglich im 13. Jahrhundert von den Lusignan gebaut, um das Kastell 40 Säulen zu ersetzen, das sich ungefähr 600 Meter weiter nordöstlich befand. Es handelt sich um eine kleine Festung, ganz aus Kalksteinblöcken gebaut. Sie hat nur einen Eingang an der Ostseite und sehr kleine Fenster. Sie besteht im Wesentlichen aus einem großen Turm, früher umgeben von einem geschlossenen Hof. Sie wurde kurz vor 1570 von den Venezianern zerstört, damit sie von den osmanischen Türken nicht benutzt werden konnte, deren Invasion in Zypern erwartet wurde. 1592 wurde die Festung von den Türken wieder aufgebaut, wie man auf einer Inschrift über dem Eingang lesen kann. Auf der gleichen Seite des Hafens sind auch noch Überreste einer zweiten Festung, die wahrscheinlich gleichzeitig mit der bestehenden gebaut wurde. Lassen Sie uns nun eine Zeitreise machen, um die Bedeutung dieses Kastells für die Verteidigung der Insel zu verstehen, vor allem während des Mittelalters 1192 bis 1489. Die besondere geografische Lage Zyperns im Mittelmeerraum innerhalb des Einflussbereiches des Byzantinischen Kaiserreichs in Verbindung mit den Begehrlichkeiten der seit 649 nach Christus neu entstehenden islamischen Macht verwandelten die Insel und das sie umgebende Meer in eine Bühne für die akuten Auseinandersetzungen zwischen den beiden Großmächten dieser Epoche, Byzanz und den Arabern. Da sich Zypern an der Grenze zwischen diesen beiden Welten befand, bildete es den Außenposten und die vorgelagerte Festung von Byzanz im Mittelmeer. Dies erklärt auch die Auswahl der Insel als erstes Ziel der arabischen Aktionen im Meer, welche 649 nach Christus mit dem Überfall auf Zypern begannen. Die Überfälle der Sarazenen dauerten über 3 Jahrhunderte und verursachten viel Leid und unermessliche Katastrophen. Die ernsthaften Gefahren, die die Insel bedrohten, erforderten eine Verstärkung der bestehenden, aber auch den Neubau von Befestigungsanlagen an den Küsten. Genau aus diesem Grund wurden wahrscheinlich die drei Burgen der nördlichen Gebirgskette in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts nach Christus gebaut. Gantara, Ufavendo, St. Hilarion. Aus Sicherheitsgründen brauchte Zypern Festungen sowohl an den Südküsten als auch an den Westküsten. Paphos besaß eine Festung und Burgen seit Beginn des 7. Jahrhunderts. Obwohl Paphos nicht mehr die Hauptstadt der Insel war, blieb es doch ein Bischofssitz und einer der wichtigsten Städte der Insel. Der erste arabische Überfall im Jahr 649 nach Christus war eine Katastrophe und hinterließ ein Chaos. Die Häuser wurden geplündert, die Mauern und die Festung lagen in Ruinen und die Kirchen in Trümmern. Der Überlieferung nach blieb nur eine Kirche verschont, die kleine Kirche auf einer Anhöhe in Kadopaphos, ungefähr 800 Meter von der Festung entfernt. Sie wurde während des Überfalls von einer Wolke verdeckt, deshalb wurde sie danach Panagia Theoskebasti, das heißt von Gott bedeckt, genannt. Gemäß der uns verliebenen Informationen gab es bis 965 nach Christus 24 Überfälle der Araber. All dies endete aber, als die Byzantiner Zypern unter Kaiser Nikephoros Phokas wieder einnahmen. Es folgte eine Periode der Ruhe und viele bedeutende Persönlichkeiten kamen damals nach Paphos und starben dort, wie der König von Dänemark, Erik Eyengott der Gute, Gulf IV., Herzog von Bayern, zu Beginn des 12. Jahrhunderts auch Amadeus, Herzog von Savoyen. Der zypriotische heilige Neophidos, der Eremit, 1134 bis 1219 erwähnte, dass es damals eine Festung und einen Schiffsanlegeplatz gab. Die Plünderungen begannen 1191 nach Christus wieder, nach der Eroberung Zyperns durch König Richard I. von England, Löwenherz, wie der Reisende Jacques Lesage berichtet. Während der Frankenherrschaft, genauer im 14. Jahrhundert, wurde Paphos wiederholt von den Genovesen geplündert. Es waren die Franken, die daraufhin die Festungsmauern von Paphos erhöhten und einen Graben aushoben, der sich mit Meerwasser füllte und so die Festung uneinnehmbar machte, wie Leontios Machera schreibt. Viele Reisende, die während der Franken- und Venezianerherrschaft durch Paphos kamen, erwähnten diese beiden Festungen. Kennzeichnend ist der zeitgenössische Bericht des Venezianers Marino Sanudo über die zwei Kastelle, Festungen, die es am Hafeneingang von Paphos gab. Der deutsche Dietrich von Schachten berichtete aber 1491 von nur einer Burg, weil die anderen zwei Monate vor seiner Ankunft auf der Insel durch ein starkes Erdbeben zerstört worden war. 50 Jahre später wurden die zwei Kastelle von Paphos aus wirtschaftlichen Gründen verlassen und nur notdürftig bewacht. Die eine Burg stürzte völlig ein, dem tschechischen Reisenden Oldřich Prefat nach, der 1546 von nur einem viereckigen hohen Turm berichtete. Zypern wurde 1571 von den Türken unter Sultan Selim II. Erobert und als Gouverneur wurde ein türkischer Pascha bestimmt. Alsdann wurde die Stadt Sitz des Bezirksrichters, Kadi, und in der Folge wieder Sitz des Bischofs von Paphos. Man zeigte kein Interesse an der Wiederherstellung der Festung Paphos, bis 1592 der Gouverneur Ahmed Pascha bedeutende Renovierungsarbeiten vornahm, mit dem Ergebnis der heutigen Festung. Viele Reisende erwähnten danach die Ruinen, die die Festung umgaben, und die Festung selbst als nicht der Rede wert. So wurde sie auch von William Turner 1815 beschrieben, indem er auf den schlechten Zustand hinwies, in welchem sie sich befand. Nach den düsteren Jahren der Osmanenherrschaft folgte die Britenherrschaft. Von 1878 an und danach entfernte man von der Festung Paphos die Kriegsausrüstung, die britische Fahne wurde gehisst und die Festung wurde als Lager für das Salz benutzt, das die Boote von der Aliki Larnaca brachten. 20 Jahre später besuchte der britische Gouverneur von Zypern, Sir Garnet Wolseley, die Festung. Er war mit dem Kanonenschiff der Hussar nach Paphos gekommen, was in der Hafenchronik als großes Ereignis vermerkt wurde. Nachdem der Gouverneur die Festung und die Lagerräume besichtigt hatte, ritt er auf dem Pferd nach Dima, die heutige Stadt Paphos, wo ihn ein offizieller Empfang beim Verwaltungssitz erwartete. Es gab damals drei große aus Stein gebaute Lagerräume des Zollamts neben der Festung, worin importierte und einheimische Produkte gelagert wurden. Diese Gebäude werden heutzutage als Fischtavernen, Souvenirläden und als Ausstellungsräume benutzt, nachdem sie zuvor renoviert wurden. Lassen Sie uns nun die Festung genauer besichtigen. Wenn man die vor kurzem erneuerte gepflasterte Seepromenade entlang geht, sieht man das imposante Kastell von Paphos am Ende des malerischen Hafens, jenseits der kleinen Fischerboote und der wenigen Schiffe. Wir nähern uns dem Kastell, indem wir auf dem Fußweg zwischen den Fischtavernen und Läden hindurchgehen und kommen dann zum Burgplatz, an dem unverwüstlich und rechteckig das viereckige Kastell aus Kalksteinblöcken steht. Deutlich sieht man den Aufbau hoch in der Mitte der Dachterrasse sowie den überdimensionalen Eingang in der Mitte mit der Steinbrücke davor. Wenn wir weiter nach rechts schauen, sehen wir den Burggraben mit Wasser gefüllt, besonders während der Wintermonate. Der Burggraben weitet sich nach rechts aus bis zu einem neuzeitlichen kleinen Amphitheater. Auf der anderen Seite, 50 Meter nach links, bemerken wir im Meer die Ruinen eines zweiten mittelalterlichen Turms. Ein Fußweg führt uns zu den Ruinen einer frühchristlichen Basilika der Panagia Limeniotissa. Auffällig wegen ihrer weißen Farbe ist die Marmorplatte über dem Eingang des Kastells mit der sich abhebenden Inschrift. Sie bezeugt die Renovierung des mittelalterlichen Kastells während der Osmanenherrschaft. Die Inschrift besagt Folgendes: Mit göttlicher Gnade hat der ehrbare Ahmed Paschas Hafiz, das heißt, der den Koran auswendig kennt, des wahren Korans diese Festung von Paphos gebaut und hat ein gutes religiöses Werk vollbracht, nämlich diese sehr stabil gebaute Festung. Möge Gott ihren Bauherrn segnen, sagte Attalis, Name des Verfassers der Inschrift, 1592. Wie schon früher erwähnt, war Ahmed Paschas Gouverneur von Zypern und später von Alexandrien. Vielleicht gibt es deshalb auch in Alexandrien eine ähnliche Festung. Die Festung in ihrer heutigen Form ist relativ gut erhalten. Sie ist 33 Meter lang und 1700 Meter breit. Sie hat 2 Stockwerke und eine Höhe von 21 Meter. Die Dachterrasse ist von einer 2 Meter hohen Mauer umgeben, die in bestimmten Abständen von Schießscharten unterbrochen ist, von denen aus die Verteidiger der Festung schossen. Die Schießscharten wurden mit Kanonen besetzt, was vom spanischen Reisenden Ali Bey 1806 bestätigt wird. Auf der Dachterrasse sieht man den Aufbau, der 4,5 Meter hoch ist und eine Fläche von etwa 13 mal 7 Meter umfasst. Wenn wir in die Denkmalstätte eintreten, befinden wir uns in einem geräumigen, kreuzförmigen Korridor. Auf der waagrechten Achse ragen 2 Öffnungen von Ziehbrunnen hervor, die früher als Wasserspeicher dienten. An beiden Enden der waagrechten Achse, links und rechts, sieht man 2 Lichtschächte und 2 gleiche Flügel. Im Untergeschoss gibt es 4 dunkle, feuchte und sonnenlose Räume, die vom Korridor aus zugänglich sind. Während der Osmanenherrschaft dienten sie als Gefängnis für Schwerverbrecher. Als die Engländer die Insel 1878 einnahmen, benutzten sie die Festung als Salzlager der Regierung, bis das Salz 1935 in eines der Zollgebäude verlagert wurde. Von da an wurde die Festung zur Denkmalstätte erklärt. Wenn man die Steintreppe benutzt, die sich genau gegenüber dem Eingang neben dem Wächterhäuschen befindet, kann man die insgesamt 31 Stufen aus Stein und Holz hinaufsteigen, um auf die Dachterrasse und zum Aufbau zu kommen. 12 kleine Kanonen beschützten einst die Zinnen der Festung. Sie wurden 1978 in die Türkei transportiert. In der Mitte der Dachterrasse gibt es 3 kleine Räume mit Fensteröffnungen. Das erste Zimmer, von links beginnend, war ein Gebetsraum, während in den beiden anderen die Wache untergebracht war. Zur Zeit der Türkenherrschaft lebten hier ungefähr 50 Soldaten. Eine weitere Treppe mit 16 Steinstufen in der Nähe des linken Zimmers führt zum höchsten Punkt der Festung. Von dort aus hat man eine Rundumsicht. Die Wachsoldaten konnten jede Bewegung in einem weiten Umkreis verfolgen und eventuelle feindliche Schiffe entdecken, um unangenehmen Situationen vorzubeugen. Heutzutage kann der Besucher das endlose blaue Mittelmeer bewundern und der Blick reicht bis zur Insel Agios Georgios in der Bucht von Beja. Auch sieht man von dort oben die modernen Hotels, die sanften Hügel, die hinter der Stadt liegen und die grüne Ebene, die sich bis nach Kuklia ausbreitet. Die reizvolle Mischung von Berg und Meer ergibt eine bezaubernde Aussicht über diese malerische Landschaft. Das Kastell von Paphos wird seit 1999 auch als reales Bühnenbild für die Inszenierung einer Oper benutzt. Sie wird im Rahmen des Paphos Aphrodite Festivals von der Stadt Paphos, 3 Nachbargemeinden und verschiedenen Sponsoren alljährlich im September aufgeführt. Bis jetzt waren es folgende Opern: Aida, Carmen, Nabucco, Torba de Grieg, Turandot, Tosca, Rigoletto, La Traviata, Un ballo di maschera, Il Trovatore, Madame Butterfly, Lakmé, La Bohème, Hoffmanns Erzählungen. Weitere bemerkenswerte Denkmalstätten im Bereich von Katopaphos, die in die Liste des Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurden, sind: Der archäologische Park, in dem man unter anderem die 4 Villen aus der Römerzeit Haus des Orpheus, des Theseus, des Aeon, des Dionysos besuchen und die einmaligen Mosaikböden bewundern kann. Dahinter sehen wir den Leuchtturm, der während der Britenherrschaft gebaut wurde, dort, wo sich im 4. Jahrhundert vor Christus die Akropolis der hellenistischen Stadt Paphos befand. Neben dem Leuchtturm finden wir das Asklepion, das Odeon, antikes Theater und den Marktplatz, sowie die Reste des byzantinischen Kastells der 40 Säulen, das seinen Namen von den vielen Trümmern der Granitsäulen bekam, die früher das Gebiet prägten. Lassen Sie uns etwas bei dieser Denkmalstätte verweilen, da es dieses Kastell war, das durch das Kastell Paphos ersetzt wurde. Es wurde wahrscheinlich während der letzten Jahrzehnte des 7. Jahrhunderts nach Christus gebaut, um die Stadt Paphos und den Hafen vor den arabischen Überfällen zu schützen. Zusammen mit den zwei früheren Kastellen am Hafen und der Stadtmauer bildeten sie die wesentlichen Befestigungsanlagen, welche die Stadt Paphos und die Umgebung in schwierigen Zeiten schützten. Das Kastell der 40 Säulen wurde 653 bis 54 durch arabische Überfälle zerstört und einige Jahre später wieder aufgebaut. 688 nach Christus wurde es im Rahmen eines Entmilitarisierungsabkommens zwischen Byzanz und den Arabern abgerissen. 1965 nach Christus wurde es aber erneut von den Byzantinern aufgebaut und später an Richard von Löwenherz übergeben. Die Lusignans nahmen Ende des 12. Jahrhunderts einige Veränderungen vor und 1222 nach Christus wurde es endgültig von einem Erdbeben zerstört. Außerhalb des archäologischen Parks, in etwa 850 Meter Entfernung nordöstlich des Kastells, befindet sich die Säule des Apostels Paul, die Ruinen der gotischen Kirche und der frühchristlichen Basilika der Panagia Chrysopolitissa. Diese Kirche war das erste Besuchsziel des Papstes von Rom nach seiner Ankunft in Zypern am 4. Juni 2010, während seiner Reise auf den Spuren des Apostels Paul. Wenn wir etwas weiter nach Norden gehen, finden wir das antike Theater von Paphos. Etwa 2,5 Kilometer nordwestlich vom Kastell kommen wir zu einer weiteren Denkmalstätte aus der hellenistischen Zeit, die auch in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Es handelt sich um die Königsgräber, einst die Nekropole, Totenstadt des antiken Neu-Paphos, das um das 4. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde. Für Wanderfreunde gibt es einen Fußweg entlang des Meeres, der am archäologischen Park beginnt und bis zu den Königgräben reicht. Vergessen Sie nicht, wenn Sie das nächste Mal nach Paphos kommen, dem beliebtesten Reiseziel Zyperns der letzten Jahre, am malerischen Hafen Halt zu machen und dem Kastell einen Besuch abzustatten. Und wenn Sie das Meer lieben, können Sie eine kurze Bootsfahrt unternehmen oder einfach in den bequemen Stühlen eines Cafés einen Drink genießen, während Sie zum Horizont schauen, dorthin, wo das Blau des Himmels und das Blau des Meeres ineinander fließen.